Es ist wieder Zeit für den Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, ob in München auf der 92.4 von Radio Horeb, ob im Kabel- oder Satellitennetz. Vielleicht hören Sie uns auch im Internet und natürlich auch in Südtirol über Radio Maria. Schön, dass Sie alle hier im Grundkurs des Glaubens mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Unter diesem plakativen und provokanten Titel verhandeln wir hier im Grundkurs des Glaubens einige Fragen, die an Christen gerichtet werden und ja, die sich so ein bisschen darunter auch einordnen lassen. Manche dieser Fragen oder viele dieser Fragen heutzutage, denen wir Christen ausgesetzt sind, denen wir uns stellen müssen, die klingen alle so ein bisschen danach. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Vielleicht haben Sie ja auch eine Frage, die Sie in Ihrem Glauben vielleicht auch verunsichert hat oder die Ihnen gestellt wurde, eine harsche Kritik. Naja, und da steht man dann manchmal da und wird schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Unser Referent, Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch, der stellt sich hier im Grundkurs des Glaubens manchen Fragen. Er ist natürlich auch kein Lexikon, aber seit langem ist er sein beredter und kompetenter Verteidiger oder sagen wir es auch ruhig ganz klassisch als Zeuge unseres Glaubens unterwegs und stellt sich im kleinen und großen Kreis unerschrocken kritischen Anfragen. So auch in seinen unzähligen Büchern zu Fragen des Glaubens, auch in dem eben genannten Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Der Titel dieses Buch, es gab auch unserer kleinen Reihe hier im Grundkurs des Glaubens den Titel. Und in den vergangenen Sendungen hat sich gezeigt, es geht ja nicht einfach nur um Anekdötchen oder gar einen Schlagabtausch von Argumenten nach dem Motto höher, schneller, weiter, sondern vor allem geht es in dieser Grundkursreihe um ein Zeugnis. Die lebendigen Gespräche, gerade auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie sich hier in dieser Reihe eingebracht haben, haben gezeigt, eine schlichte Wikipedia-Auskunft, die kann auch eine ganze Menge beantworten. Was aber wirklich bleibt, das zeigt sich oft im Gespräch, in der Begegnung, eben wie wir es nennen, im Zeugnis. So freuen uns, dass sich Pfarrer Ulrich Filler wieder die Zeit genommen hat für diese Sendung. In Nordrhein-Westfalen im Erzbistum Köln ist er zu Hause, genauer in Grevenbruch und dort uns telefonisch nun zugeschaltet. Grüße Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, steigen wir gleich ein in die vielen Themenkreise Ihres Buches. Und da gibt es einen Absatz zu einem, kann man wirklich sagen, heute brandaktuellen Thema, bei dem aber gleichzeitig immer wieder der Vorwurf im Raum steht, die Kirche habe sich darum nicht so wirklich gekümmert, nämlich die sogenannte soziale Frage. Ist das denn so? Hat da die Kirche, wie es bei Ihnen steht, versagt?
Ja, die soziale Frage, vielleicht zunächst mal, was wir darunter verstehen. Das ist einmal ja ein Begriff, der eine bestimmte Zeitströmung beschreibt, im 18., Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gab es eben diese Bewegung, dass viele Menschen vom Land in die Stadt gezogen sind, ehemalige Handwerker, verarmte Landbesitzer, andere Menschen, zog es in die Städte. Sie mussten Geld verdienen und suchten in den Fabriken Arbeit. Mit der beginnenden Industrialisierung gab es immer mehr Fabriken, die auch diese Arbeiter brauchten. Aber natürlich müssen wir uns dabei auch vorstellen, dass alles das, was wir heute selbstverständlich von einem Staat erwarten, dass er sich um seine Bürger sorgt, dass diejenigen, die arbeitslos sind, Unterstützung bekommen, dass diejenigen, die krank sind, Hilfe erwarten dürfen. All das gab es damals noch nicht. Keine umfassenden Versicherungen, keine Sozial- und Arbeitslosen- und Krankenversicherungen. Und es war so, dass diese Arbeiter, die immer mehr wurden, in dieser Zeit sehr im Elend lebten. Und wer dann arbeitslos wurde und seine Familie nicht ernähren konnte, der stürzte tatsächlich ins Elend. Es ist ja so, dass eigentlich über einen ganz langen Zeitraum hinweg es immer die Kirche gewesen ist, die sich karitativ betätigt hat, die für die Armen, für die Menschen, die kein Brot hatten, die kein Einkommen hatten, da gewesen ist in den Klöstern, in den zahlreichen Orden, Ordensgemeinschaften, die sich gebildet hatten. Das ist ja über lange Zeit hinweg schon von der Antike her das besondere Kennzeichen der Christen gewesen, dass sie eigentlich karitativ tätig waren und die Nächstenliebe praktiziert haben, ein Gedanke, der in der Antike eigentlich ganz fremd gewesen ist. Und auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein, also bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, war es eben nicht der Staat, der sich gesorgt und gekümmert hat, sondern das geschah dann auf einer anderen Ebene. Jetzt aber merkte man, das reicht einfach nicht mehr aus, dass man sich um die Armen kümmert und dass man sie speist und ihnen Unterstützung gibt. Man muss an die Wurzel der Probleme, man muss dafür sorgen, dass es vernünftige, menschenwürdige Arbeitsbedingungen gibt. Das fallen allen natürlich sofort bekannte Namen ein, wie Ferdinand Lassalle oder Karl Marx oder Friedrich Engels, die eben auch erkannt haben, hier ist eine Veränderung notwendig, hier muss etwas geschehen. Aber es gab eben auch Männer der Kirche, die das teilweise schon viel früher erkannt haben und überlegt haben, was kann man da tun, wie kann man die Lage der Arbeiter verbessern. Ein ganz bekannter Name ist zum Beispiel auch Adolf Kolping, der bis heute nicht nur als Heiliger verehrt wird, sondern dessen Werk, das Kolping-Werk, ja auch heute sehr verbreitet ist und dafür steht, dass man eben nicht nur den Gedanken der Ausbildung und Weiterbildung pflegt, sondern eben auch überall auf der Welt Entwicklungshilfe leistet und den Menschen dabei hilft, selber ihre eigene Existenz schaffen zu können und menschenwürdig leben zu können. Und hier kann man einfach sagen, das ist einmal diese eine Richtung der Fragestellung, das ist eben etwas, was die Kirche auch früh erkannt hat, was die Päpste auch früh erkannt haben. 1891 erscheint die erste große Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo dem 13., den man dann auch als Arbeiterpapst bezeichnet hat, weil er sich dieses Anliegen der Verelendung großer Massen zu eigen gemacht hat und Lösungsvorschläge vorgelegt hat. Weitere Päpste, die mit dem Thema beschäftigt waren, waren Pius der 11. und auch Johannes der 23. Und so kann man überhaupt nicht sagen, dass die Kirche sich darum gar nicht gekümmert hat oder gar versagt hat, als es darum ging, die soziale Frage zu lösen, sondern sie hat ganz wichtige Impulse gegeben, die ja bis heute auch noch weiterwirken. Und die zweite Stoßrichtung ist einfach die Frage, was ist denn jetzt dieser Beitrag der katholischen Kirche und des katholischen Denkens? Und das nennt man die katholische Soziallehre als die Summe all dessen, was wir aus unserem Glauben, aus unserem Menschen- und Gottesbild heraus zu diesen Themen sagen können. Und diese katholische Soziallehre beruht eigentlich auf verschiedenen Prinzipien, nämlich auf dem Personenprinzip. Der Mensch, das heißt, dass der braucht die Gesellschaft und die Gemeinschaft, um sich selbst verwirklichen zu können. Aber er kann nur dann in dieser Gemeinschaft auch leben, wenn er als eigenständige und selbstverantwortliche Person betrachtet wird. Ein zweites Prinzip ist das Solidaritätsprinzip, das eben meint, in dieser Gemeinschaft muss es solidarisch zugehen, es gibt gegenseitige Verpflichtungen, es gibt gegenseitige Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Und drittens, das berühmte Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass in einer solchen Gemeinschaft und Gesellschaft jeder die Aufgabe erfüllen soll, die er aufgrund seiner Fähigkeiten auch selbst erfüllen kann. Und die Gemeinschaft hat als Ganze die Aufgabe, die Bedingungen dafür zur Verfügung zu stellen und Hilfe zu leisten, aber der Einzelne soll eben nicht entmündigt werden, man soll nicht einfach nur versorgt werden, sondern jeder soll die Aufgaben erfüllen, die er seinen Fähigkeiten entsprechend auch selber erfüllen kann, und dazu soll ihm geholfen werden. Das sind eigentlich die Prinzipien, die bis heute auch noch den christlichen und katholischen Gedanken von der Soziallehre prägen.
Sie haben eingangs einen sehr spannenden Gedanken geäußert, den wir noch mal ganz kurz aufgreifen müssen. Nämlich sind sie auf die Antike eingegangen und sie haben gesagt, dass das, was uns heute eigentlich ziemlich selbstverständlich erscheint, sich um Bedürftige zu kümmern, einfach einen gewissen, wir nennen das heute sozialen Ausgleich zu schaffen, einfach, dass man sich um Arme kümmert, ihnen beisteht, ihnen Hilfe leistet, das ist schon ein ganz starker christlicher Gedanke, der eigentlich bis zum Auftauchen des Christentums gar nicht so breit präsent war.
Genau, in der Antike war es eigentlich im Heidentum, in den heidnischen Teilen, etwas ganz Fremdes, dass man sich verantwortlich fühlt füreinander und für den und armen Menschen beisteht und karitativ einfach arbeitet. Und das erklärt ja auch, warum dann im Laufe der Zeit, vor allen Dingen auch im Mittelalter, die zahlreichen Orden entstanden sind, die eben auch die Kranken aufgenommen haben, die Hospitäler unterhalten haben, die die Menschen gepflegt haben und für die Menschen da gewesen sind. Das ist eigentlich ein ganz typisch christlicher Zug, den das Christentum auch in unsere Gesellschaft mit hineingebracht hat.
Und da wir ja jetzt hier im Grundkurs des Glaubens sind, kann man eigentlich schon sagen, von dieser Geschichte der ganz frühen Christen über die mittelalterlichen Orden bis dann hin auch zu einer ausformulierten katholischen Soziallehre, die es ja richtig gibt zu diesem Thema. Das ist also nicht nur etwas, dieses Thema für Leute, die sich, sagen wir mal, für Wirtschaft oder für Gesellschaft interessieren, sondern das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Gegenstand unseres Glaubens, mit dem wir auch richtig heutzutage auch Zeugnis geben können. Auch als Katholik lohnt es sich, sich gerade mit diesen Fragen, eben in unserer Zeit ist das gerade die katholische Soziallehre, sich damit zu befassen und damit dann auch als katholischer Christ Zeugnis zu geben.
Und das ist besonders eben auch die Aufgabe der Laien, die ja berufen sind, aus der Kraft der Taufe und der Firmung heraus, das Salz der Erde zu sein und das Licht der Welt in ihren Berufen und in ihrem Platz, den sie im Leben einnehmen. Und hier ist es eben auch wichtig, dass man eben aus solchen Prinzipien heraus handelt, ganz egal, ob man irgendwo in einer Fabrik arbeitet, ob man irgendwo oder selbst eine Fabrik leitet, ob man Politiker ist, ob man an anderer Stelle in der Gesellschaft gestalterisch tätig ist. Das ist eben auch hier ganz klar der Auftrag, der gerade auch an die Laien geht, hier aus diesen Prinzipien heraus und aus diesem Menschenbild und Selbstverständnis heraus auch zu handeln und dadurch eben Zeugnis zu geben.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute mit Pfarrer Ulrich Filler in seiner Reihe Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, dieses in Anführungszeichen natürlich verstanden. Es geht dabei um die Fragen, die an Christen gerichtet werden und um manche Klischees, die da so grassieren und denen wir ausgesetzt sind, denen wir uns stellen müssen. Pfarrer Filler, wir haben in dieser Reihe, in dieser Sendung immer wieder auch heikle Themen angesprochen, schwierige Themen. Und da gibt es eins, bei dem scheiden sich wirklich die Geister. Da wird es wirklich ein bisschen schwierig. Wir wollen uns trotzdem, auch wenn es ein Grundkurs hier ist, trotzdem an diese schwierige Frage wagen, weil sie eben nicht nur wie die soziale Frage, sondern auch diese ist brandaktuell und auf eine sehr bittere Weise auch brandaktuell. Es geht um den sogenannten gerechten Krieg. Wenn Menschen schon dieses Wort hören, diesen Begriff allein, sagen sie, das geht schon mal gar nicht. So kann man eigentlich gar nicht reden. Gerechter Krieg, das gibt's gar nicht, das geht gar nicht. Und die zweite Frage, die auftaucht, naja, die Kirche war ja auch in früheren Zeiten über manchen Krieg gar nicht so undankbar und hat sich da in einer fragwürdigen Weise vielleicht solidarisiert. Vielleicht führen Sie uns ein wenig in dieses schwierige, sensible Thema ein.
Ja, der gerechte Krieg, das ist ein Begriff, der aus dem Mittelalter auch stammt und bezeichnet einfach die Überlegung, die Theologen angestellt haben, die sich die Frage gestellt haben, kann ein Krieg überhaupt gerecht sein? Gibt es das? Und wenn es das gibt, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Kann man als Christ überhaupt sich an einem solchen Krieg beteiligen und das unterstützen? Oder ist man nicht einfach aufgerufen, ganz und gar jede Kriegshandlung irgendwo abzulehnen? Ganz anders oder weiter gefragt ist eben dann die weitere Überlegung, kann man eine solche ein solches Modell auf einen modernen Krieg anwenden und kann man sagen, dass der Krieg im Irak oder der Krieg, der jetzt gerade in Afghanistan herrscht, wenn es denn ein Krieg ist, das ist ja auch die Frage, wo sich jetzt die Leute streiten, völkerrechtliche Begriffe, die hier zum Tragen kommen, oder sind es nur kriegsähnliche Zustände, ist das gerechtfertigt, dass hier Menschen sterben und Soldaten im Einsatz sind. Also ein ganz weites und breites Feld. Und ich fange mal einfach bei dem an, was man damals als die Lehre vom gerechten Krieg bezeichnet hat und was man sich aber gedacht hat. Also es ist erstens eine Grundlage, dass es auf jeden Fall sich um einen Verteidigungsfall handeln muss. Man kann einen Krieg überhaupt nur rechtfertigen, wenn es nicht ein Angriffskrieg, sondern ein Verteidigungskrieg ist und wenn alle anderen Möglichkeiten, einen Konflikt zu schlichten, erfolglos geblieben sind. Für einen solchen Verteidigungskrieg müssen dennoch verschiedene weitere Bedingungen erfüllt sein, damit man ihn ethisch rechtfertigen kann. Einmal geht es darum, dass man sagt, wenn es einen Schaden uns zugefügt wird durch den Angriff, durch den Aggressor, dann muss das schon mal tatsächlich so sein. Es muss feststehen, dass ein Schaden entsteht und dieser Schaden muss auch schwerwiegend und von Dauer sein. Also wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, wegen irgendwelcher geringen Schäden darf man sich auch gar nicht in einem Verteidigungsfall dann wehren und Krieg führen. Zweitens muss wirklich die Aussicht bestehen, dass die Verteidigung auch erfolgreich durchgeführt werden kann, dass heroische, wir kämpfen bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone und wissen aber, dass dieser Kampf eigentlich völlig aussichtslos ist. Das ist hier nicht gemeint und daran ist nicht gedacht. Und schließlich darf der Waffengebrauch nicht zu Schäden führen, die größer sind als das Übel, das es zu beseitigen gilt. Also hier wird nochmal darauf abgezielt, mit welchen Waffen man sich verteidigen darf, was hier zum Einsatz kommt. Ganz klar ist, dass Kriege, die mit modernen Massenvernichtungswaffen geführt werden, niemals gerechte Kriege sein können. Und die Kirche sagt ganz klar, alle Kriegshandlungen, die darauf abzielen, dass man ganze Städte vernichtet oder weite Gebiete und eine große Bevölkerung, das ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen, das ist auf jeden Fall zu verwerfen. Und nun ist das die Theorie und es ist immer die Frage, wie kann man so etwas in der Praxis auch anwenden, wie muss man in der Praxis bestimmte Konflikte und Kriegssituationen beurteilen. Das ist natürlich sehr schwer und würde wahrscheinlich hier zu sehr ins Detail führen.
Frau Busch aus München hat uns angerufen und sie hat bereits ein paar kritische Anmerkungen. Grüß Sie Gott, Frau Busch.
Ja, hallo. Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, ganz am Anfang haben Sie gesagt, dass die Industrialisierung Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts war. Aber das war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und das fing 1850 an mit der Take-Off-Phase. Wollte ich nur so mal anmerken. Das machen zwar viele Leute gerne falsch, aber ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen.
Okay. Gut, danke. Und noch eine Bemerkung hatten Sie.
Ja, genau, noch eine Bemerkung. Ja, das klang so, dass in der Antike die Heiden, die Römer, so gar keine soziale Verantwortung kannten oder so. Aber es gab ja auch zum Beispiel in Rom das Klientelwesen und so, wo reiche Bürger ärmere Bürger unterstützten und vor Gericht vertraten und so eine Vaterfigur übernommen. Und diese ärmeren Bürger stattdessen die höheren unterstützten bei irgendwelchen Versammlungen oder so. Also wollte ich nur so erwähnen.
Gut, also zwei historische Ergänzungen, die das Ganze ein bisschen zurechtrücken. Danke, Frau Busch, für den Anruf.
Ja, bitte.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, Herr Pfarrer, das sind auf jeden Fall eine interessante Ergänzung.
Genau, also was eben diese geschichtliche Frage, wann die Industrialisierung anfängt, das kann man sicher nochmal in Fachliteratur nachlesen. Meine Informationen, die mir vorliegen, sind eben, dass es in England bereits ab 1770 diese Entwicklung der Industrialisierung beginnt, in Deutschland später, seit 1830 ungefähr. Das ist in Europa auch nicht ganz einheitlich. Da wird man einfach nochmal auch vielleicht in die Quellen schauen müssen, um zu schauen, wie die Historiker heute jetzt diese Entwicklung genau anfangen lassen. Der Hinweis auf das römische Klientelwesen ist auch sehr interessant. Tatsächlich hat es das auch gegeben, aber es ist eben auch nicht der Gedanke, der dahinter steckt, der Selbstlosigkeit und der Hilfe um des Nächsten willen, sondern es ist eben der eine gewisse Zweckmäßigkeit, die damit verbunden ist, die Unterstützung für politische Ämter und für die Wahlen, die dann durchgeführt werden, und aber eben dieses, was man vielleicht auch als Altruismus bezeichnet, oder eben dieser Gedanke, dass ich dem Nächsten helfe, um seiner selbst willen, oder christlich gedacht, weil ich in ihm Christus sehe, weil Gott Mensch geworden ist. Es ist ja das, was eben auch von unserem Glauben her dahinter steckt, dass ich eben den Nächsten auch in seiner Moderne, ausgedrückt natürlich, würde man sagen, in seiner Menschenwürde willen achte und das respektiere. Das ist letztlich aus dem christlichen Glauben heraus, dass wir an einen Mensch gewordenen Gott glauben und dass wir im Nächsten auch Christus entdecken können. Das ist etwas, was ganz genuin christlich ist.
Und auch dieser Gedanke, den Sie gerade angesprochen haben, dass es wirklich tatsächlich etwas ist, was man umsonst leistet und nicht nach unserer heutigen weit verbreiteten Auffassung, dass man ja am Ende dann doch etwas dafür bekommt, sondern dass man damit leben muss, dass das Ganze tatsächlich um des anderen Willen und nur um seinetwillen passiert, weil er eben zum Beispiel ein Ebenbild Gottes ist.
Ganz genau.
Gehen wir weiter in Ihrem Buch. Sie sprechen ein weiteres heikles Thema an, was wir hier auch durchaus zur Sprache bringen möchten und was immer wieder auch in Gespräch ist in aller Munde, nämlich Eugenio Pacelli, Papst Pius XII., zu Lebzeiten bewundert und hoch respektiert und dann sehr bald doch einem sehr starken Urteil unterworfen. Er habe geschwiegen zu den Geschehnissen in seiner Zeit. Seine Zeit, seines Pontifikates, die fällt in die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Dazu habe er geschwiegen, so lautet der Vorwurf. Was sagen Sie dazu, Pfarrer Filler?
Das ist eben auch eine sehr populäre Geschichte, die immer wieder hochkommt. Die Kirche hat versagt im Dritten Reich, besonders Pius XII. Hat versagt. Er hat eben zu vielen Sachen geschwiegen und seine Stimme nicht erhoben. Interessant ist erst einmal, dass diese Vorwürfe, wie Sie gerade sagten, zu Lebzeiten Pius XII. Gar nicht erhoben wurden, sondern eigentlich erst ausgelöst wurden durch ein Bühnenstück 1963 von Rolf Hochhuth, der Stellvertreter. Und da ist eigentlich diese Legenda Negra, die schwarze Legende, entstanden, dass eben hier die Kirche und Pius XII. Versagt hat, vielleicht gar mit den Nazis zusammengearbeitet hat und gemeinsame Sache gemacht hat. Und ich denke einfach, hier müssen wir verschiedene Sachen unterscheiden. Einmal müssen wir ganz klar sehen, natürlich ist ja die Frage, wer hat im Dritten Reich versagt? Eigentlich alle. Alle Deutschen, die in Deutschland gelebt haben. Die Nachgeborenen stehen ja fassungslos vor der Geschichte und fragen sich, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte man solche Verbrecher an die Regierung lassen? Wieso ist keiner aufgestanden und hat sich erhoben? Und hier zeigt sich eben auch die katholischen Christen, auch die katholischen Priester und Bischöfe haben natürlich in ihrer Zeit gelebt und gehandelt, und genauso wie alle anderen Menschen versucht, das zu tun, was im Moment ihnen am sinnvollsten und am praktikabelsten erscheint, und haben nicht das Wissen gehabt und die Klarheit gehabt, die denjenigen vorbehalten ist, die nachgeboren sind und aus der Rückschau das Ganze betrachten. Übrigens ja auch nicht nur die Deutschen, auch die anderen Europäer, die anderen europäischen Länder, das Rote Kreuz, die anderen nationalen Organisationen, alle haben in gewisser Weise auch hier in diesen Gegebenheiten versagt und haben eben zugelassen, dass schreckliche Dinge hier geschehen sind. Zugespitzt stellt sich die Frage, hätte der Papst nicht heftiger und energischer reagieren können auf manche Vorfälle im Dritten Reich? Hätte er nicht noch lautstarker brandmarken müssen, dass das nicht geht? Hätte er nicht Hitler aus der Kirche herausschließen, exkommunizieren sollen? Und ich denke, auf diese Frage muss man einfach die Antwort geben, dass Pius XII. Gemerkt hat im Laufe der Zeit, dass eigentlich eine solche lautstarke öffentliche Verurteilung das Gegenteil erreicht, was man sich erhofft. Dass nämlich dadurch das Regime sich provoziert fühlt und erst recht anfängt, Juden zu verfolgen. Und hier gibt es ein Beispiel dafür, dass sowas passiert, dass nämlich die holländischen Bischöfe 1942 lautstark protestiert haben, als holländische Juden deportiert werden sollten. Da fühlten sich die Nazis so provoziert, dass sie sofort 40.000 holländische Juden nach Auschwitz transportiert haben, um sie dort zu vergasen. Und ein solcher gegenteiliger Effekt ist immer auch zu befürchten gewesen. Daneben aber muss man sagen, gab es ja den Protest durchaus. Bereits der Vorgänger Pius XII und Pius XI hat die berühmte Enzyklika geschrieben mit brennender Sorge, in der der Bruch des Konkordats, die Verfolgung der Kirche, die Verletzung der Natur- und Menschenrechte und so weiter angeprangert wurden und die weltweites Aufsehen auch erregt hat. Insgesamt 55 Protestnoten gab es des Vatikans, die zwischen 33 und 39 an die deutsche Regierung gegangen sind und von denen die meisten auch gar nicht beantwortet wurden. Also ich denke, man muss sich einfach vor dem vorschnellen Urteil hüten. Man muss die Situation sehen und die Zeit. Man kann ja auch nie wissen, wie man selbst reagiert hätte. Man muss die furchtbaren Konsequenzen bedenken, vor denen jede Handlung steht, ganz egal, wie man sich entscheidet, und muss dann also sehr vorsichtig damit sein, zu sagen, dass also hier ein lautstarker Protest in manchen Fällen die bessere Wahl gewesen wäre.
Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, so lautet der Titel eines Buches von Pfarrer Ulrich Filler. Das schauen wir uns hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol ein wenig an. Pfarrer Ulrich Filler ist uns zugeschaltet, er steht uns Rede und Antwort, und wir sprachen gerade über Pius den 12. und all die Anfragen, die da so an ihn gestellt werden, an diese Zeit, an all die Klischees, an all die Vorstellungen, die da grassieren. Eine weitere Anruferin haben wir nun bei uns. Grüß Sie Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte Ihnen danken für, was Sie gesagt haben über Eugenio Pacelli. Ich habe ein Buch gelesen, was in Radio Horeb propagiert war, von Michael Hesemann, der Papst, der Hitler trotzte. Und in diesem Buch steht es, dass er so viel Juden, weil er geschwiegen hat und sich nicht der Gefahr der Zuspitzung von der Rache von den Nazis ausgesetzt hat, da hat er so viel Juden beherbergt. In allen möglichen Klöstern von Rom hat er, wie heißt diese Küche von den Juden?
Die Synagoge.
Ja, er hat diese Kosherküche überall lernen lassen von den Ordensschwestern. Er hat so viel Juden, ich weiß nicht wie viel, beherbergt in diesen Klöstern, weil er klugerweise geschwiegen hat. Ich meine, nicht so laut protestiert wie die holländische Bischöfe. Und wo er gestorben ist, hat der Pinchas Lapide gesagt, er hat über 700.000 Juden gerettet. Und dieses Buch von Michael Hesemann, ich weiß nicht, das ist wirklich historisch fundiert. Und vom Hoch, wie heißt der andere, Hochhut, das ist nicht so historisch, das war nur aus irgendeinem Grund eine Karikatur zu machen. Und es ist so schade, dass so viele Leute nicht wissen, dass er so viele Juden beherbergt. Die Leute wissen das nicht und ich wünsche, sie würden es wissen.
Danke auch für diese Ergänzung und Ihren Anruf.
Danke.
Danke, auf Wiederhören. Ja, Pfarrer Filler, dem ist nichts hinzuzufügen. Manches, was die Hörerin gesagt hatte, auch steht auch nochmal in ihrem Buch, dieses Zitat von Pinchas Lapide. Auch.
Ein guter Hinweis auch nochmal eben, natürlich können wir im Rahmen einer solchen Sendung nicht alle Details und alle Fragen restlos beantworten. Es ist ja auch dann vielleicht ein Hinweis für den interessierten Hörer, zu einem Buch zu greifen und einfach auch sich etwas in die Materie zu vertiefen. Das Buch von Hesemann, was ziemlich aktuell erschienen ist, glaube ich, ist auch sicher da eine gute und fundierte Lektüre dafür.
Wir werden das auf jeden Fall, die Titelangabe dieses Buches von Michael Hesemann, der Papst, der Hitler trotzte, und die genaueren Angaben dazu sowohl bei unserem Hörerservice für Sie hinterlegen, liebe Hörerinnen und Hörer, als auch im Infofeld zur Sendung. Da wird das in Kürze dann auch stehen auf horeb.org. Wie das manchmal so ist hier in dieser Sendung, im Grundkurs des Glaubens, in dieser Reihe, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Wir betrachten, wie gesagt, viele Themen aus verschiedenen Perspektiven. Wir möchten hier möglichst viel abdecken und einfach über die Dinge ein bisschen sprechen. Und so müssen wir jetzt hier einen harten Schnitt machen aus den doch eher geschichtlichen Betrachtungen, die wir bislang angestellt haben. Geht's jetzt weiter zu einem besonderen Thema. Wenn Sie sich gerade erst eingeschaltet haben, dann werden Sie jetzt bestimmt alle dranbleiben, wenn ich sage, worum es jetzt geht. Jetzt geht's nämlich um Liebe, Lust und Leidenschaft. Ja, Pfarrer Filler, und das ist natürlich ein ganz besonderes Thema, dem wir jetzt hier uns widmen, Liebe, Lust und Leidenschaft. Da scheinen die meisten doch zu wissen, wie die Kirche denkt, nämlich uiuiui, damit will sie nichts zu tun haben. Und ein Vorwurf, den man so vielerorts hört, den haben Sie in Ihrem Buch folgendermaßen zitiert: Der Papst maßt sich an, das Intimleben der Eheleute zu bestimmen. Macht er das denn?
Ja, wir kommen, wie Sie sagen, zu sehr spannenden Themen. Gleichzeitig aber auch, das muss man ganz klar sagen, zu den Dingen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Das sage ich ganz bewusst, und das ist mir auch ziemlich wichtig dann zu sagen, weil einfach, wenn man über die Kirche und die katholische Kirche diskutiert mit Menschen, dann kommt natürlich immer, kommen die Kondome und die Pille und Sex vor der Ehe und so weiter und so fort. Und hier muss man einfach sagen, das sind eigentlich zweitrangige Themen. Die ganze Moral, die ganze Sexualmoral ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal das, was wir glauben. Unser Glaube, meine Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn ich aus diesem Glauben heraus, aus meiner Beziehung zu Jesus heraus, ich leben will, dann kann ich mir zweitens die Frage stellen, was heißt das denn für mein Leben mit einem Partner, mit einem Freund oder einer Freundin, mit einem Ehemann, einer Ehefrau? Wie soll ich mich denn dann da verhalten? Wie soll ich denn da als Christ versuchen, nach dem Evangelium, nach der Heiligen Schrift, nach der Lehre der Kirche zu leben? Aber wenn ich diese erste Grundlage gar nicht habe, wenn ich nicht versuche, als Christ zu leben, und wenn ich nicht aus dem Glauben heraus leben will, dann ist natürlich auch die Diskussion über all diese anderen Sachen, die ja sich daraus ergeben und nur vor diesem Hintergrund verständlich werden, eine ganz nebensächliche Diskussion. Deshalb müssen wir das im Auge behalten, wenn es darum geht, dass wir uns diesen Fragen zuwenden, Liebe, Lust und Leidenschaft, und warum interessiert sich der Papst dafür, was in den Schlafzimmern geschieht? Warum maßt er sich an, da etwas bestimmen zu wollen? Da kann man zwei Sachen zu sagen. Einmal ist es sogar die Aufgabe des Papstes und der Bischöfe, das Evangelium zu verkünden. Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben für alle Menschen aller Zeiten und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, den Leuten klarzumachen. Wenn sie das nicht tun würden, dann würden sie ihrem Auftrag nicht gerecht und würden ihren Dienst schlecht erfüllen. Sie setzen sich dafür ein und das wird man ihnen immerhin zugestehen müssen, dass sie das auch dürfen, genauso wie andere Menschen sich für die Sachen einsetzen, die ihnen wichtig sind, ob es der Tierschutz ist oder irgendwas anderes, wofür man sich einsetzt, von anderen überzeugen will, das darf man doch tun. Und zweitens muss man sagen, bitteschön, was heißt denn, der Papst sitzt für das im Schlafzimmer vorgeht, immerhin spionieren die Bischöfe ja nicht durch Schlüssellöcher und wollen wissen, was da alles vor sich geht, sondern jeder ist ja selbst verantwortlich, jeder bestimmt selbst über sein Leben, was er tut und was er nicht tut, ob er sich nun an die Weisungen der Kirche hält oder nicht.
Wir haben eine weitere Anruferin in der Sendung aus dem Süden von Deutschland. Ich glaube, es ist das Erzbistum Freiburg. Aus Tuttlingen ist uns Frau Müller zugeschaltet. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich hätte gern die Meinung von Herrn Pfarrer Filler über den Film, der jetzt in aller Munde ist, die Päpstin. Ist es Tatsache oder ist es nur Film?
Danke für diese Frage. Wir hatten dieses Thema bereits in vergangenen Sendungen angeschnitten, Pfarrer Filler. Es ist trotzdem derzeit aktuell, ist ein sehr erfolgreicher Film auch. Können wir dazu noch mal etwas sagen?
Ja, also ich kann nicht viel über den Film selbst sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, habe aber ganz gute Kritiken gelesen, dass er als Film gut gemacht sein soll und schöne Bilder, schön gefilmt sein soll. Zur Sache, die dahinter steht, die Legende von der Päpstin Johanna ist tatsächlich eine Legende, die aus dem Mittelalter stammt, von der es verschiedene Fassungen gibt, unterschiedliche Überlieferungen, die auch teilweise von den Menschen dieser Zeit geglaubt worden ist, wie wir ja auch heute moderne Legenden kennen, die eben in der Stadt spielen und jemand erlebt, Sachen ihm erlebt hat und weitererzählt. Das ist ein Phänomen, was es schon damals gegeben hat, was aber tatsächlich historisch nicht nachgewiesen werden kann. Also es hat mit Sicherheit diese Päpstin Johanna nicht gegeben. Es ist eben eine Legende, die sicher einen spannenden Romanstoff abgibt und vielleicht auch einen guten Film.
Okay, gut, wissen wir auch darüber Bescheid. Danke, Frau Müller, für diese Frage, dass Sie das nochmal hier in der Sendung eingebracht haben. Pfarrer Filler, wir sind gerade in diesem Bereich Liebe, Lust und Leidenschaft und nach Ihren ersten Einlassungen müssen wir sagen, wenn also jemand der Kirche vorwirft, sie sei leib- oder gar sexualitätsfeindlich, dann muss man sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie nimmt die Sache schon sehr ernst und zwar aus einem sehr, sehr menschlichen Blickwinkel, wenn man es so sagen kann. Natürlich schaut die Kirche immer mit den Augen Gottes, aber eben auf eine sehr menschliche Weise oder auf eine sehr menschenwürdigende Weise.
Ganz genau, das ist eben der besondere Zugang des christlichen Blickwinkels oder des katholischen Blickwinkels, dass es eben nicht darum geht, prüde zu sein oder gar das leibfeindlich zu betrachten, dass Sex etwas Schmutziges ist, was man schamvoll verschweigt. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass die Kirche eigentlich sagt, das ist etwas ganz Kostbares, die Sexualität des Menschen, ein Geschenk, etwas ganz Wertvolles, etwas, das für ein gelingendes und glückliches Leben unentbehrlich ist, das aber andererseits auch manchmal Disziplin erfordert und Opfer erfordert, das auch etwas Zerbrechliches ist, das auch etwas Gefährdetes ist, das auch pervertiert werden kann, das den Menschen auch zerstören kann. Und deshalb muss Sexualität einen Schutz haben, eine Sicherheit haben, damit sie sich in der richtigen Weise entfalten kann. Und die katholische Sexualmoral versucht, einen solchen Schutzraum, eine solche Vorgabe zu geben, damit der Mensch in seiner Sexualität auch wirklich glücklich werden kann. Manfred Lütz, der Kölner Arzt und Schriftsteller, hat in einem sehr schönen Ausdruck das einmal bezeichnet als den ganzheitlich ökologischen Ansatz der Sexualität. Und er schreibt zu erfüllter, gelebter Sexualität gehören die sexuelle Lust, die an sich etwas Gutes und Schönes ist, zweitens die personale Liebe und drittens die Vitalität, also die Offenheit für Kinder. Und das sind eben die drei Elemente, die zusammengehören und die man nicht trennen darf. Und wenn man anfängt, diese Elemente zu trennen, dann wird es verkehrt und dann wird irgendwie die Sexualität des Menschen geht in die falsche Richtung und macht den Menschen im Grunde genommen nicht glücklich.
Wir haben bereits eine weitere Anruferin in der Leitung. Sie möchte anonym bleiben. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, grüß Gott. Bei uns Priester hat jetzt Kind und will heiraten. Und da stellt sich das ganze Dorf dagegen. Die möchten jetzt eine Reform des Zölibats. Und da möchte ich ja mal fragen, ob man das überhaupt kann. Weil die sagen, also es wäre von Gott nicht ein, also nicht eingerichtet worden, ne? Sie verstehen, was ich meine.
Also, ja. Die Frage des Zölibats, Pfarrer Filler.
Genau, und das ist auch ganz richtig eigentlich. Es gibt eben die Berufung zum Priestertum und es gibt die Berufung zum zölibatären Leben. Und die Kirche hat festgelegt, die lateinische Kirche, die Kirche im Westen hat festgelegt, dass beide Berufungen zusammentreffen müssen, wenn man eben katholischer Priester werden möchte. Dann kann man das eben nur, wenn man auch die Berufung verspürt zum zölibatären Leben. Tatsächlich könnte der Papst diese Verbindung auch wieder auflösen und könnte sagen, ich weihe auch Männer zu Priestern, die nicht zum Zölibat berufen sind und die heiraten und eine Familie gründen. Etwa in der orthodoxen Kirche kennen wir das ja, nicht bei den Bischöfen, aber bei den einfachen Priestern, dass dort auch Männer zu Priestern geweiht werden, die verheiratet sind. Und wir kennen es auch bei uns, das kommt schon mal vor, dass ein anglikanischer oder evangelischer Pastor, der verheiratet ist und eine Familie hat oder auch nicht, katholisch wird und dann eben auch die Berufung spürt, Priester zu werden. Und dann gibt es auch schon mal eine Ausnahmegenehmigung, dass auch solche Leute zu Priestern geweiht werden und auch verheiratet bleiben. Normalerweise werden sie aber dann nicht in der normalen Gemeindeseelsorge eingesetzt, sondern eben in anderen Bereichen der Sonderseelsorge. Das ist ganz vereinzelt auch schon mal der Fall. Daran kann man aber sehen, dass es ganz richtig ist, dass eben diese Verbindung dieser beiden Berufungswege und Lebensformen, dass die zusammengefasst ist, dass es eben eine Sache, die Kirche festgelegt hat und theoretisch auch wieder auflösen könnte. Allerdings gibt es im Moment da keine Anzeichen dafür, dass so etwas tatsächlich in naher Zukunft bevorstehen könnte.
Dankeschön für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Die nächste Anruferin, eine haben wir noch in der Leitung. Die Telefone klingeln im Moment heiß. Leider können wir nur noch eine Anruferin hier auf Sendung nehmen. Wir sind bereits fortgeschritten in der Zeit. Grüß Sie Gott, jetzt sind Sie in der Sendung. Grüße Sie.
Ja?
Ja, grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich habe nur eigentlich eine Frage, weil sie am Anfang über die Aufgabe der Kirche geredet hat, dass sie auch für die Armen und Kranken sozusagen zuständig wäre, ja? Und das sagten sie doch am Anfang über die soziale Hilfe. Und ich machte, also wenn ich ganz ehrlich bin in meinem Leben, außer der Heiligen Messe, die ja der Priester wird, aber was sonst an Hilfe, wenn man Hilfe gebraucht hätte, kann ich mich nicht erinnern, dass ich von der Kirche je eine Hilfe in rechter Weise bekommen hätte. Ja, also ob ich große Not war oder nicht, das ist alles gar keine Frage gewesen. Ich habe halt aber keine Hilfe bekommen. Und das hat mich jahrelang darunter gelitten. Und wo ich hingehört habe, Kirche, oh je. Da kriegen Sie es. Verstehen Sie? Das war so allgemeines Gerede, auch im Alltag, dass man von der Kirche nichts erwarten darf, wenn man nicht mehr kann oder wenn man krank ist oder so. Und das hat mich halt schon Jahre sehr verwundet, ja, und enttäuscht.
Danke für diese Frage, Pfarrer Filler. Da haben wir eine ernste, kritische Anfrage.
Ja, das ist natürlich sehr schade, dass Sie diese schlechten Erfahrungen gemacht haben. Hier muss man natürlich jetzt, oder müsste man dann natürlich konkret fragen, was waren das für Situationen? Natürlich kann es sein, dass immer auch eine Pfarrgemeinde versagt, wenn es darum geht, die Not zu sehen oder dass Leute, die zur Kirche gehören und deren Aufgabe es ist, hier zu helfen, dass sie einfach auch Fehler machen. Das kann auch vorkommen. Es gibt aber natürlich auch heute noch ein großes Netzwerk von kirchlichen Einrichtungen, die in der Caritas zusammengefasst sind und die eigentlich von der Familienhilfe über die Eheberatung, Schwangerschaftsberatung bis hin zu allen möglichen anderen Obdachlosenhilfe und so weiter eine ganze Menge tun. Da kann man natürlich jetzt nicht allgemein sagen, es ist so und so. Da müsste man nochmal im Einzelnen gemeinsam schauen, worum es denn auch dann geht und wo auch vielleicht jemand dann Ihnen etwas schuldig geblieben ist.
Danke auf jeden Fall, dass Sie sich auch so offen hier in der Sendung eingebracht haben. Alles Gute für Sie. Danke, Pfarrer Filler, für Ihre Zeit, dass Sie sich hier wieder den Fragen gestellt haben und uns ein paar Einblicke gewährt haben. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich hier eingebracht haben. Das Buch von Ulrich Filler hat den Titel Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fakten, Argumente, Standpunkte. Dieses Buch ist jetzt in einer aktualisierten und völlig überarbeiteten Neuausgabe herausgekommen, 2009 im FE Medienverlag in Kislek. Es ist mittlerweile die 9. Auflage dieses erfolgreichen Buches. Wenn Sie sich dafür interessieren, unser Hörerservice hält die Angaben dafür parat. Oder aber Sie schauen ganz einfach auf unserer Homepage horeb.org ins Informationsfeld. Im Tagesprogramm werden Sie dann die Sendung Grundkurs des Glaubens finden. Daneben rechts gibt es so ein Kästchen. Wenn man das anklickt, da öffnet sich ein Fenster und da steht das Ganze schwarz auf weiß drin. Vor allem wird da auch in Kürze der Hinweis drinstehen auf das Buch von Michael Hesemann, das wir hier in der Sendung auch angesprochen hatten über Pius XII. Auch das werden wir dort hineinschreiben, diesen Hinweis für Sie und natürlich auch beim Hörerservice, den Sie ab Montag früh um 9 wieder unter der 0700 7525 7525 erreichen, können Sie das Ganze erfragen. Herzlichen Dank, Pfarrer Filler, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben für diesen Grundkurs. Wir freuen uns auf das nächste Mal und möchten Sie zum Abschluss dieser Sendung wie immer um Ihr besonderes priesterliches Gebet, um Ihren Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.